Heute zu Gast zu einem Sonntags-Podcast mit Breaking News. Unser Stammgast Sven Schmidt und der Chefredakteur und Gründer von Deutsche Startups, Alex Hüsing.
Das, was der Philipp gerade erklärt hat, wie wichtig es ist, die Berührungspunkte zu schaffen, den direkten Kundenzugang, das haben jetzt im Jahre 2020 tatsächlich auch, ich sage mal, solche klassischen Konzerne verstanden. Und da hat dann noch Coca-Cola versucht, Oetker den Deal streitig zu machen. Und auch da muss ich mal sagen, also ganz, ganz großen Respekt. Ich höre ja manchmal auch irgendwie, deutscher Corporate kauft das Startup und ich frage mich, was soll das? Aber in dem Fall, als ich es gehört habe, habe ich gesagt, wow, wenn ich als Oetker sage, ich will in dem Geschäftsbereich, wo ich irgendwie mir diverse Brauereien gehören, diverse Getränkemarken. Und wenn ich in dem Geschäftsbereich bleiben will, das zu kaufen, sehr smart, daher sich den Deal nicht von Coca-Cola klauen lassen, ja, finde ich mega. Aber auf der anderen Seite, ich hätte es auch nicht gedacht. Ja, also Alex, dich hat es ja auch überrascht als Insider. Let's go! Go,
go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Ich spare mal die lange Vorrede. Wir sind auf ein Thema aufmerksam geworden, das die deutsche Wirtschaft, also insbesondere natürlich die Startup-Wirtschaft und aber auch den Mittelstand, noch eine ganze Weile bewegen dürfte, worüber viel gesprochen werden dürfte in den nächsten Monaten. Und das wollen wir jetzt sozusagen mal exklusiv bringen. Dazu kommen zwei weitere Themen, die ich irgendwie auch für wirklich richtungsweisend und spannend halte. Und deswegen haben wir kollaboriert. Erstmals Premiere, ein gemeinsamer Podcast sozusagen mit dem DS Insider Podcast von Alex Hüsing und Sven Schmidt. Beide entsprechend jetzt zu Gast. Der Alex Hüsing ist ja der Gründer und Chefredakteur von Deutsche Startups. Sven Schmidt brauche ich nicht weiter erklären, Stammgast hier im OMR-Podcast. Und wir hatten in den letzten Stunden da ein bisschen hin und her getextet und entschieden, komm, wir machen das so gemeinsam als Paket. Und jetzt direkt rein ins Gespräch und in die News mit Sven und Alex.
Moin, moin.
Moin.
Ja, guten Morgen.
So, also es hat was gegeben in der deutschen Startup-Szene, dass wir so lange nicht mehr gesehen haben oder vielleicht noch nie. Eine deutsche Firma ist übernommen worden für 1 Milliarde, ein Vorzeigestartup von einem deutschen Käufer. Vielleicht ganz kurz vorab, Alex, was ist da los?
In der Tat, eine der größten Übernahmen der vergangenen Jahre können wir jetzt endlich hier verkünden. Flaschenpost.de wurde gerade von Dr. Oetker übernommen. Das Ganze ist wirklich ganz heiß, ganz frisch. Der Kaufvertrag ist gerade erst unterschrieben und wir können das hier exklusiv auswalzen und jetzt mal gezielt über Flaschenpost.de sprechen.
Man muss dazu vielleicht ganz kurz sagen, die meisten Hörer sind hoffentlich im Thema, denn der Chef von Dr. Oetker, der Herr Christmann, der war vor ungefähr 1,5 Jahren hier zu Gast im OMR-Podcast zumindest, gemeinsam mit seinem Digitalchef, dem Joachim Harms. Da wurde über Flaschenpost gesprochen, der CEO von Flaschenpost, der Steven Weich, der war auch hier vor einigen Wochen im Podcast zu Gast. Ich glaube, ihr sprecht auch regelmäßig über Flaschenpost, über die Entwicklung dort. Seit, glaube ich, 2 Jahren covert ihr das regelmäßig im DS-Podcast. Sven, sag du noch was dazu.
Ja, also im Endeffekt, als der Alex mich vor ein paar Wochen irgendwie anrief und sagte, Sven, wird 1 Milliarden-Exit geben, dann dachte ich zuerst, ja, dass irgendeine Enterprise-Firma, Celonis oder ähnliches wird halt potenziell von SAP gekauft, weil natürlich diese ganzen Enterprise-Software-Firmen im SaaS-Modell aktuell riesige Bewertungen haben. Und dann haben wir dann herausgefunden, nee, ist im Konsumentenbereich. Ja, und dann Flaschenpost von Oetker ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte, weil es ist ein Startup, was auch ja Konsumentenbereich auch nur bisher in Deutschland tätig und auch finanziert in der Frühphase ja von der Berliner Angel Mafia, den sogenannten Saarbrückern, ja, mit dem Deal Captain David Kalil und dann auch Vorwerk investiert, Cherry investiert, also auch deutsche Kapitalgeber, und dann wird das gekauft, ja, und zwar aus strategischen Gründen von natürlich einer Marke, der Oetker kennt natürlich jeder in Deutschland, und das ist natürlich eine mega Geschichte, wenn man bedenkt, dass Oetker ja zuerst versucht hat, Flaschenpost zu klonen mit Durstexpress. Ja, Durstexpress, vielleicht primär Berliner Hörern bekannt, weil die da sehr präsent sind. Flaschenpost ja ursprünglich in Münster gestartet, jetzt in 23 Städten aktiv. Und für alle Hörer, die jetzt die OMR folgen, mit dem Oetker-Chef, mit dem Flaschenpost-Kollegen nicht gehört haben, was ist Flaschenpost? Alex, vielleicht mal kurz so ein kleiner Abriss der Geschichte.
Sehr gerne. Also Flaschenpost ist 2016 gegründet worden. Der Gründer ist Dieter Büchel. Den kennt vielleicht der ein oder andere, beziehungsweise das Unternehmen, das er davor gemacht hat, nämlich Tinte24 und Prindo. 2016, wie gesagt, hat er dann Flaschenpost ins Leben gerufen. Und ganz banal gesagt, hat er mit Flaschenpost einfach einen digitalen Getränkeliefer-Service aufgebaut. Also solche Konzepte gab es ja in den vergangenen Jahrzehnten, vor allen Dingen in Großstädten, hier gerade in Berlin, wo ich ja hier sitze, immer mal wieder. Also relativ kleine Angebote, die halt mit einem, mit so einem, sagen wir, kleineren LKW, einen Sprinter durch Berlin fahren und irgendwie freitags, samstags und sonntags das Partyvolk mit Getränken versorgt haben. Und deren Konzept war am Anfang, waren es, wir liefern euch eure Getränke in 90 Minuten. Das wurde dann später auf 120 Minuten erweitert. Das heißt, das ist wirklich fast schon Instant-Lieferung. Und du hast es gesagt, das Konzept war so erfolgreich, dass Dr. Oetker es irgendwann mit Durstexpress dann geklont hat. Das gab, glaube ich, auch ein wenig Streit und Missgunst unter den jeweiligen Unternehmen. Durstexpress habe ich natürlich hier in Berlin extrem oft gesehen. Flaschenpost ist noch nicht so lange hier unterwegs. Du hast es ja gerade gesagt, Sven, gestartet in Münster und die sind unglaublich schnell gewachsen. Mittlerweile sind, glaube ich, 7000 Mitarbeiter einschließlich aller Fahrer und Lagerarbeiter bei Flaschenpost beschäftigt. 23 Lagerstandorte gibt es, oder 21 Standorte gibt es, glaube ich. Insgesamt, glaube ich, sind es 135 Städte, die insgesamt beliefert werden. Ich glaube, das stammt auch alles aus dem OMR-Podcast mit dem Geschäftsführer. Und dann ging es halt los. Am Anfang haben Cherry investiert und Discovery Ventures, das sind die SumUp-Gründer. Das heißt, Leute aus dem fast schon Berliner Netzwerk sind relativ früh eingestiegen. Forward Ventures kam hinzu und dann die angesprochenen Business Angels der Berliner Business Angel Mafia, Saarbrücker 21, ein Konstrukt von diversen Leuten, erfolgreichen Gründern aus Berlin, also aus dem Rocket-Umfeld. Saarbrücker 21, das war mal die Hausnummer von Rocket in Berlin. Die haben sich danach benannt, waren jahrelang gar nicht sichtbar, sind dann irgendwann sichtbar geworden. Und unter anderem Philipp Kreibohm von Home24, David Kalil und Lukas Broseda von eDarling, Robert Meyer, der Gründer von Ladenzeile, und sein Mitgründer Johannes Schaberk haben investiert und Just Bayer unter anderem. Später sind dann noch ein paar andere größere VCs dazugekommen und unter anderem dann auch die portugiesische Unternehmerfamilie Dos Santos. Die haben dann irgendwann 20 Millionen 2018, also zwei Jahre nach dem Start, in das Unternehmen investiert. Dann kam 2019, ging es direkt weiter mit Tiger Global. Das hatten wir im Deutsche Startups Insider Podcast auch vor einigen Jahren dann exklusiv verkündet. Es ging munter weiter und wir haben auch noch ein paar Zahlen, aber die kann Sven dann später nochmal genauer aufdröseln. Damals lag die Bewertung nämlich bei knapp 270 Millionen Euro. Und es sind noch weitere Investoren hinzugekommen, ein paar prominente Namen. Brightfolk, also Anders Holch Poulsen, also die Bestseller Group, und Hedo Sophia. Hedo Sophia, das muss Sven gleich nochmal ganz, ganz ausführlich erklären, wer dahinter steckt. Die haben dann wohl zu einer Bewertung von 500 Millionen investiert. Das ist noch gar nicht so lange her. Das heißt, die machen jetzt einen guten Schnitt. Und das jetzt mal so grob die schnelle Geschichte von Flaschenpost mit möglichst vielen Details.
Ja, ich glaube, da gibt es noch so eine kleine Vorgeschichte. Ich glaube, das ist in Münster sogar schon 2014 sind die ersten Tests gestartet. Und dann hat man nochmal eine Pause gemacht und ist dann sozusagen, hat sozusagen die ganze Logistik und den Ansatz nochmal optimiert und ist dann 2016, glaube ich, voll durchgestartet. Also daher ist so ein bisschen, vielleicht hat der Philipp noch, erinnert sich noch an die Geschichte im Podcast. Die Hörer, die sich sozusagen hier für mehr Insights noch interessieren, denen seien auf jeden Fall die beiden OMR-Podcasts nahegelegt. Vielleicht kommen wir einfach mal zu der Frage, wie viel Umsatz macht aktuell so ein Flaschenpost? Warum kauft das Oetker? Und wir können hier exklusiv verkünden, dass die sogenannte aktuelle Run-Rate, würde sozusagen der VC sagen, also wenn man den aktuellen Umsatz auf 12 Monate hochrechnet, dann können wir verkünden, im Oktober hat Flaschenpost jetzt ungefähr, das ist der Monat, der gestern zu Ende gegangen ist, ungefähr 27 Millionen Euro Umsatz gemacht. Das sind also eine Run-Rate von 320 Millionen. Anders ausgedrückt,
die Oetker-Gruppe zahlt ungefähr das Dreifache des Umsatzes. Was noch ein bisschen interessanter ist, ja, Flaschenpost hat so eine Marge oder Deckungsbeitragsmarge von 50%. Das heißt, wenn jetzt der Kunde 50 Euro netto, also zusätzlich Mehrwertsteuer zahlt, dann hat Flaschenpost sozusagen Cost of Goods Sold. Also das, was sie ausliefern, kostet Flaschenpost dann ungefähr 25 Euro. Anders ausgedrückt sozusagen, der Umsatz, ja, der Innenumsatz sind 160 Millionen. Die Oetker-Gruppe zahlt ungefähr das sechsfache Innenumsatz. Und was wir halt sehen, und das ist auch nicht erstaunlich, ist ein unglaublich starkes Wachstum. 2019 versus 2018 verdreifacht und jetzt nochmal 2020 zu 2019 verdreifacht. Also exponentielles Wachstum und das auf einer sehr hohen Basis. Sicherlich dieses Jahr, ja, geholfen, ja, das Flaschenpost ist sicherlich Corona-Profiteur. Leute haben sich natürlich gerade im ersten Lockdown mehr nach Hause bestellt, haben sich daran gewöhnt, haben das beibehalten und jetzt kommt natürlich nochmal ab morgen der Lockdown light und auch das scheint nach unseren vorigen Informationen Flaschenpost nochmal zu befeuern und sicherlich auch ein Grund, dass dieser Deal jetzt so unglaublich schnell über die Ziellinie gekommen ist. Und Philipp, du hast ja sozusagen mit dem Oetker-Chef gesprochen. Ja, auch eine Firma wie Oetker, ja, muss sich trotz der starken Marke bei Nahrungsmitteln, trotz des breiten Portfolios bei Bier und anderen Getränken, muss sich auch die Frage stellen, wie schafft man Berührungspunkte, oder?
Absolut, also das scheint ja der Haupttreiber zu sein, dass man irgendwie sieht, wenn man diese ganze Konsolidierung, die es da im Lebensmitteleinzelhandel gibt, beobachtet, als jemand, der sozusagen darauf angewiesen ist, dann noch sieht, dass sozusagen da jetzt noch irgendwie weitere Player reinkommen, die man nicht mehr so einfach dominieren kann, auch die man, wo man vielleicht mit seiner Fernsehwerbung und so nicht mehr einfach die Kanäle befüllen kann und dann irgendwie davon ausgehen kann, dass alle dann automatisch kaufen, dass sozusagen andere Gatekeeper da auftauchen oder die bestehenden Gatekeeper sozusagen immer mächtiger werden aufgrund der Konsolidierung. Ich glaube, dass das für die eine Sache ist, die sie mit Sorge beobachten seit Jahren und da jetzt sozusagen dann entschieden haben, okay, wir müssen was tun, wir müssen selber sozusagen nach vorne ran, wir müssen irgendwie unsere Wertschöpfungskette verlängern.
Ich glaube, das ist der wichtige Punkt. Ich erzähle mal den Leuten die Geschichte. Ja, man sieht ja jetzt, du hast es ja gerade angesprochen, es gibt noch die Big Five, Metro, Lidl, Aldi, Rewe und Edeka im deutschen Einzelhandel. Und da sieht man dann natürlich zwei Effekte. Zum einen pushen die alle ihre Eigenmarken und zum anderen haben die natürlich die Verhandlungsmacht, ist teilweise von den Konsumgüterherstellern rübergegangen zu den Retailern. Ich sage immer, wenn ich in meinem Rewe Nutella kaufe, ja, also böse Zungen würden behaupten, man würde mir das auch ansehen, dass ich zu viel Nutella essen würde. Also bei jedem dann muss ich mich, dann muss ich mich immer bücken, weil Nutella ist in meinem Rewe im untersten Regal versteckt in der Ecke, weil wahrscheinlich Rewe und Ferrero sich nicht einig sind über die Einkaufspreise und die Marge. So. Und vor der Herausforderung stehen natürlich alle Konsumgüterhersteller. Nun kommen wir nachher auch zum Thema, das ist ganz spannend für die Hörer, die jetzt sagen, ja, nur über Flaschenpost. Nein, der Alex und ich haben noch zwei andere mega spannende News mitgebracht, denn das, was wir jetzt aktuell mit Flaschenpost gesehen haben, die halt den Getränkelieferdienst angegriffen haben, versuchen jetzt auch neue Startups im Bereich Supermärkte. Dazu kommen wir gleich. Aber daher ist es unglaublich wichtig, Berührungspunkte mit dem Kunden aufzubauen. Und ja, ich glaube, die Oetker-Gruppe, die hat, vielleicht wenn sich jetzt manche Hörer fragen, können die sich überhaupt leisten? Die haben vor, Philipp, ich glaube vor 3 Jahren, Hamburg Süd, eine Reederei, verkauft an den globalen Marktführer Maersk, die Maersk-Gruppe, für 3,7 Milliarden. Das heißt, in der Oetker-Gruppe ist natürlich genug Kapital vorhanden, um so eine Transaktion zu stemmen. Und die Oetker-Gruppe hat, ja, also Nahrungsmittel und Getränke.
Die hatten ja eh ein sehr diverses Portfolio. Die hatten ja noch eine Bank, dieses Bankhaus Lampe, glaube ich. Also ich war damals, als ich bei denen im Gespräch war, immer überrascht, wie viel da eigentlich so alles hintersteckt. Man kennt ja nur sozusagen die Dr. Oetker Lebensmittel, aber das ist ein sehr diversifiziertes, würde man sagen, aber auch so ein bisschen sehr reichhaltiges Portfolio gewesen an Aktivitäten mit Reederei und Banken und sonst was. Eine Brauerei natürlich auch. Also die haben ja eine eigene Brauerei sozusagen, eine eigene Biermarke. Also ist alles Mögliche drin gewesen und ich glaube, das wollen sie jetzt auch verschlanken, haben das ja auch schon zum Teil wegverkauft und setzen jetzt halt voll auf Lebensmittel und entsprechend jetzt Lebensmittellogistik.
Ja, und vor allem, also wie gesagt, die Geschäftsbereiche von Oetker, du hast gesagt, die haben die Reederei verkauft, weil sie gesagt haben, da fehlen ihnen die Skaleneffekte. Sie haben die Bank verkauft, weil sie gesagt haben, auch da ändert sich so viel und das Bankhaus Lampe ist jetzt komparativ nicht so groß. Und haben jetzt letztendlich vier Geschäftsbereiche. Das ist einmal Nahrungsmittel mit unter der bekannten Marke Oetker. Dann ist es Bier und nicht alkoholische Getränke. Und dann nochmal Wein, Sekt und andere hochalkoholische Getränke. Und dann noch einen vierten Geschäftsbereich Sonstiges. Und dadurch zahlt natürlich die Akquisition von Flaschenpost in zwei der vier Geschäftsbereiche ein. Und das Spannende ist, ja, Flaschenpost hier für die Hörer verbrennt aktuell immer noch 2,5 Millionen Euro pro Monat. Das heißt, normalerweise, deutsche Käufer, heißt es immer, total konservativ, wollen Startups erst kaufen, wenn sie Geld verdienen. Und hier kauft ein sozusagen deutscher Mittelständler, natürlich ein großer deutscher Mittelständler, wahrscheinlich eigentlich eine konservative Gruppe, kauft für 1 Milliarde eine Firma, die noch 2,5 Millionen Euro im Monat Geld, in Anführungsstrichen, ja, verbrennt ist falsch, aber investiert in Kundenakquisition, in Wachstum und so weiter. Und es ist einfach auch ein sehr hohes Multiple, 6-mal Innenumsatz für das Feld. Und warum tun die das? Ja, neben dem hohen Wachstum und der hohen Deckungsbeitragsmarge ist der dritte Punkt, es ist Flaschenpost entgegen der Erwartungen des Marktes gelungen, im Bereich Bier und Wasser Eigenmarken zu etablieren. Und die Bier-Eigenmarke hat schon einen Marktanteil bei Flaschenpost von allen Biermarken von 15%. Und Philipp, du hast es gerade ja angesprochen. Der Glaube war früher immer, man muss für 50 Millionen Euro Fernsehwerbung machen und dann kauft der Kunde nur das Bier mit der Marke. Und jetzt ist der Beweis wahrscheinlich angetreten, dass die Leute, die sozusagen top of the funnel sind, die Berührungspunkte haben, die können den Kunden leiten, ob es nun ein Rewe ist zu den Eigenmarken oder auch ein Flaschenpost zu den Getränken. Denn was hat Flaschenpost ausgezeichnet? Der Alex hat es gesagt, letztendlich dieses Lieferfenster innerhalb von 120 Minuten. Aber das zweite auch, die Bestellung am Handy über die App. Und natürlich kann ich in der App, habe ich ja nur einen relativ kleinen Bildschirm, da kann ich natürlich meine Marken, die Eigenmarken, sehr gut positionieren und so den Kunden leiten. Und das sehen wir. Und dann ist man in der Lage, eine Marke zu etablieren, rein über Kundenkontakte und ohne einen Werbedruck von 50 Millionen Euro aufzubauen. Wenn man sich jetzt anguckt, wie viele Getränkemarken die Oetker-Gruppe hat und was die Oetker-Gruppe dafür an Marketing ausgibt, ist es total wichtig für die jetzt zu sagen, jetzt haben wir mit Flaschenpost auch einen direkten Kanal zum Endkunden. Daher, strategisch mega sinnvoll. Sie haben es mit Durst Express erst versucht zu klonen. Das hat halt nicht geklappt. Jetzt kaufen sie es und sichern sich damit so ein bisschen ab. Denn wir sehen ja auch bei Amazon, und ich glaube, jetzt waren die Amazon-Zahlen letzte Woche bekannt gegeben. Ja, Amazon macht dann halt im Endeffekt statt, die haben ja auch eigene Marken, oder sie machen halt die Werbung auf der Plattform. Das heißt auch, Amazon lässt sich ja dann die Berührungspunkte, die sie generiert für Marken, extrem gut vergüten. Und Flaschenpost kann das Äquivalent werden für Getränke. Daher Ostwestfälische Lippe, oder? Sagst du immer, Philipp, OWL.
Ostwestfälische Lippe, also ist ja ohnehin eine sehr, sehr spannende Region, wo einige deutsche top-mittelständische Firmen herkommen. Jetzt finde ich, ist das wirklich fast ein Zeitenwechsel, eine Zeitenwende, dass jetzt sowas passiert, weil eine deutsche Firma in dem Stil zugreift, das ist vorher einfach nicht passiert. Ich glaube, am Ende, das hatte ich damals auch in einem Gespräch so rausgehört, haben die sich sehr genau angeschaut, was in anderen Branchen passiert ist, zum Beispiel mit Zalando und Otto. Und da war man auch so, im Nachhinein hätte wahrscheinlich Otto sehr gerne Zalando zu einem früheren Zeitpunkt gekauft, aber haben das halt nicht gemacht, weil sie es nicht so richtig geglaubt haben, was da passieren kann und weil es dann irgendwann auch immer teurer wurde. Und jetzt war wahrscheinlich der letzte Zeitpunkt, wo Dr. Oetker sagen konnte, okay, das ist noch irgendwie finanzierbar. Wir sehen, was da kommt, dass wir ahnen die Entwicklung voraus. Wir packen jetzt zu. Also schon extrem mutig, muss man sagen. Also auch großen Respekt, ne, sowas zu machen. 30 Millionen Verlust im Jahr und wahrscheinlich auf Jahre hinaus. Das ist ja keine Firma, die jetzt kurzfristig profitabel werden sollte. Also einfach nicht, wäre auch nicht sinnvoll. Das ist schon ein Wort. Und das natürlich alles auch noch vor dem Hintergrund der sozusagen des verändernden Geschäftsmodells, werbeseitig, wie du es beschrieben hast, Fernsehwerbung verliert an Relevanz, du musst sozusagen den Kanal kontrollieren, schon extrem spannend und sehr mutig, aber ich habe das Gefühl, da gibt es eigentlich nur Gewinner bei dem Deal, also sowohl die Gründer, die Investoren, als auch Dr. Oetker, man hat nicht das Gefühl, das ist ein dummer Käufer, ich meine, die kennen das Segment ja auch, denn mit Durst Express wissen die ja genau, was die einzelnen KPIs bedeuten, sie wissen wahrscheinlich genau, was sie angucken müssen vor so einer Transaktion. Und ich glaube, da hat sogar auch der Joachim Harms eine große Rolle gespielt haben, der das Durst Express Projekt geleitet hat als Digitalchef. Also ich habe das Gefühl, das ist irgendwie eine extrem positive Nachricht für alle in der Szene.
Absolut. Also muss man ganz klar sagen, der Alex, du hast es ja erwähnt, Alex, dieser Brücker, ich glaube nach meinem Verständnis 2-3%. Wie gesagt, du hast ja die ganzen bekannten Namen erwähnt und wie gesagt, der vielleicht ganz spannend, das Modell der Saarbrücker für die Hörer. Meistens ist das Problem, wenn ein Angel irgendwie 0,1-0,2% hat, dann ist es für ihn, lohnt es sich dann die Zeit aufzuwenden und so weiter. Und dieser Brücker poolen das und dann gibt es immer einen Deal-Captain. Das war diesmal David Khalil, der sozusagen den Deal für alle Angels zusammen betreut. Und da fließt natürlich jetzt viel Geld auch an dieser Brücker zurück, dass die dann wiederum in neue Startups investieren können. Das hat also auch sehr positive Effekte, zumindest auf das Berliner Ökosystem. Und natürlich auch für Vorwerk, ja, die nehmen, vielleicht können wir mal kurz über das Captable gehen, ist ja auch immer ganz spannend. Also Vorwerk, gute 10% noch an Flaschenpost, also die nehmen 100 Millionen vom Tisch. Ein riesiger Erfolg nach HelloFresh, sozusagen der zweite Exit, wo Vorwerk also einen dreistelligen Millionenbetrag vom Tisch nimmt. Sherry, einer der führenden Berliner Frühphaseninvestoren, sogar 15%, das heißt, die können mit dem einen Investment ihren gesamten ersten Fonds zurückzahlen. Also auch super. Auch das Management, da gibt es diesen Gründer, den hast du erwähnt, gab natürlich auch, der ist ja, glaube ich, aktuell im Aufsichtsrat und da gab es dann sozusagen neues Management. Das Management in Summe auch noch 25%, Gründer und Management 25%, eine Viertelmilliarde. Alex, du hast es gesagt, Helo Sophia ist ein VC, die haben die letzte Runde gemacht, die haben 8%, nicht so bekannt, und dahinter der größte Limited Partner bei Helo Sophia ist wohl der US-Milliardär Michael Bloomberg, ja, ehemaliger Bürgermeister von New York, Präsidentschaftskandidat, gibt aktuell bei der Wahl unglaublich viel Geld aus, und natürlich Bloomberg Terminals, und der ist sozusagen der Großinvestor hinter Helo Sophia. Und Helo Sophia hat jetzt innerhalb von einem Jahr, die haben nämlich im letzten November auf Basis von 500 Millionen Post investiert, die haben jetzt innerhalb von einem Jahr ihr Geld verdoppelt. Und daher macht der Deal auch Michael Bloomberg noch ein Stückchen reicher. Ansonsten noch dabei gewesen mit 17%. Tiger Global, ein amerikanischer Growth Investor, und der Alex, du hattest schon mit 10% die Bestseller-Gruppe. Das heißt, wir haben tatsächlich bei dem Deal, ja, zusammen mit dem portugiesischen Family Office, auch ganz spannend, das hört sich mal so an, ein portugiesischer Retailer Family Office, die verwalten 8 Milliarden, also eine der reichsten Familien von Portugal. Ja, also daher haben wir hier gleich, ja, Helo Sophia hat so 8%, die sind also nicht ganz bei 100 Millionen, aber wir haben 5 Investoren, die 100 bis 170 Millionen vom Tisch nehmen, Helo Sophia ungefähr 80, also das ist schon, das zahlt ins Ökosystem zurück und das ist auf jeden Fall spitze. Übrigens, Philipp, ich muss dich da gerade noch einmal korrigieren, du hast gesagt, 30 Millionen Verlust, 30 Millionen negativer Cashflow, denn man hat natürlich teilweise auch Investitionen, die dann abgeschrieben werden, wie der Aufbau von neuen Lagern und ähnliches. Aber ich finde es eine Akquisition, finde ich einfach spitze, und für euch jetzt, für die Hörer vielleicht nochmal, wie kommt so ein Deal zustande? Im April, ja, sozusagen sogar im Lockdown, hat Flaschenpost gemerkt, wir können jetzt nochmal irgendwie richtig stark wachsen. Und dafür brauchen wir Kapital. Und dann haben die, weil sie ja dann schon raisen wollten auf einer höheren Bewertung als die 500 Millionen, wo Hedo Sophia ein halbes Jahr vorher im November letzten Jahres investiert hat, haben die dann gesagt, dafür brauchen wir eine Investmentbank. Und dann gibt es ja immer sozusagen die Wahl, in Anführungsstrichen, wenn man sagt, ich will nach draußen signalisieren, ich bin wirklich auf dem Weg zum Unicorn, ja, sagt man, entweder mache ich das mit Morgan Stanley oder mit Goldman Sachs. Flaschenpost hat sich für Morgan Stanley entschieden, hat gesagt, mit denen machen wir jetzt ein richtig großes Fundraising, um mega aggressiv zu wachsen. Und dann hat sich die Oetker-Gruppe gemeldet und gesagt, ja, wir haben Interesse, investieren und oder kaufen. Und dann hat man sich auf Seiten der Gesellschafter von Flaschenpost entschieden, einen dualen Prozess zu machen. Was ist ein dualer Prozess? Da sagt man, Option 1 ist, wir machen klassische Kapitalaufnahme. Option 2 ist, wir verkaufen die Firma. Und dann hat sich, war relativ schnell klar, dass ein unglaublich großes Interesse von Strategen da war, die Firma zu kaufen. Ja, Differenzierung hier für die Hörer. Stratege ist jemand, der aus dem Business kommt, der das kauft, ja, weil es sozusagen strategisch passt da rein. Wie gesagt, im Fall von Oetker, die Verlängerung der Wertschöpfungskette nach vorne. Und dann gibt es natürlich auch noch die reinen Finanzinvestoren, auch ja Private Equity Players werden da immer genannt, wobei die sehr ungerne Firmen kaufen, die letztendlich nicht profitabel sind. So. Und Philipp, wer würdest du denken, wer könnte noch Interesse an Flaschenpost gehabt haben?
Boah. Deutsche Firma?
Weltkonzern? Weltkonzern.
Ja, am Ende vielleicht, also ich, Amazon wäre zu krass. Tendenziell aber nicht undenkbar. Im Getränkebereich vielleicht, irgendwelche anderen Großbrauereien oder sowas.
Alex, was würdest du tippen?
Ich wäre auch relativ schnell bei einem anderen großen Getränkekonzern. Also das würde ja auf jeden Fall Sinn machen. Und ja, die Kombination, dass da die ein oder andere, gibt ja noch ein paar andere große Brauereien, auch weltweit gibt es ja noch ein paar andere große Brauereien, die dieser Markt konsolidiert sich ja auch seit Jahren. Also dementsprechend könnte ich jetzt auf Anhieb keinen Finger auf irgendjemanden zeigen. Aber in die Richtung würde ich auch denken.
Aus Investmentbanking-Kreisen hört man, es gab zum Schluss auf dieser sogenannten Shortlist, ja, gab es dann drei Bieter. Also das heißt, man, so eine Investmentbank redet mit diversen Interessenten. Da gibt es so eine Longlist, da spricht man wahrscheinlich in dem Fall 30, 40 potenzielle Käufer an. Und dann schaut man, wer hat wirklich Interesse. Dann gibt es immer diese indikativen Angebote. Und zum Schluss gab es im Fall von Flaschenpost drei Bieter. Und nach meinem Verständnis eine globale Großbrauerei. Und dann, spannend, da wurde mir dann zugerufen, ja, es gab eine Kombination, da hat auch ein Syndikat geboten, und zwar ein Syndikat aus einer Brauerei und einem nicht-alkoholischen sozusagen Getränkekonzern. Und das, nach sehr viel Bohren, habe ich dann aus den Investmentbankenkreisen gehört, es soll sich um die Coca-Cola Company gehandelt haben. Das heißt, da wollte noch jemand, also das, was der Philipp gerade erklärt hat, wie wichtig es ist, die Berührungspunkte zu schaffen, den direkten Kundenzugang, das haben jetzt im Jahre 2020 tatsächlich auch, ich sage mal, solche klassischen Konzerne verstanden und da hat dann noch Coca-Cola versucht, Oetker den Deal streitig zu machen. Und auch da muss ich mal sagen, also ganz, ganz großen Respekt. Ich glaube, es ist ein Deal. Ja, ich höre ja manchmal auch irgendwie, deutscher Corporate kauft das Startup und ich frage mich, was soll das? Aber in dem Fall, als ich es gehört habe, habe ich gesagt, wow, das macht Sinn, das ist smart. Ja, also wenn ich als Oetker sage, ich will in dem Geschäftsbereich, wo ich irgendwie diverse Brauereien gehören, diverse Getränkemarken, und wenn ich in dem Geschäftsbereich bleiben will, das zu kaufen, sehr smart, daher sich den Deal nicht von Coca-Cola klauen zu lassen, ja, finde ich mega. Und aber auf der anderen Seite, ich hätte es auch nicht gedacht, ja, also Alex, dich hat es ja auch überrascht, oder? Als Insider, trotzdem.
Mich hat es definitiv überrascht. Also wir haben es jetzt schon mehrmals gesagt. Also Oetker war ja mit Durst Express quasi im Segment unterwegs. Und das halt auch nicht nur irgendwie im kleinen Stil, sondern im richtig großen Stil. Wer in den vergangenen Jahren durch Berlin gegangen ist, der hat auf jeden Fall irgendwie 3-4 Mal Durst Express Sprinter gesehen. Das heißt, das war für die eine richtig große Nummer. Und dementsprechend, ich hätte es zwar vermutet, dass es irgendwie dann Oetker sein könnte, dass die aber so viel Geld dann auch in die Hand nehmen. Aber wenn da halt auch Konkurrenz aus dem Ausland unterwegs ist, dann hat das vielleicht auch nochmal so ein Dealtreiber, war das ein Dealtreiber für die Dr. Oetker-Gruppe, weil die sind ja bisher jetzt nicht im so großen Stil in der deutschen Startup-Szene aufgefallen. Also ja, die haben eine Digitaleinheit, Dr. Oetker Digital, die sitzen ja auch in Berlin. Die basteln rum an Projekten, die investieren auch in einzelne Startups, unter anderem in Bake Night, das ist ein Ableger von Art Night, also Backkurse mit anderen Leuten, offline und online jetzt auch. Und die haben vor einiger Zeit bei Deine Torte, das ist ein Startup in Köln, investiert und das Unternehmen jetzt auch kürzlich übernommen. Aber da sprechen wir halt jetzt mal im Vergleich zu diesem Flaschenpost-Deal, der ja 1 Milliarde schwer ist, ja wirklich von Peanuts. Und dementsprechend, das ist für Dr. Oetker jetzt auch nicht mal ebenso. Klar, die haben das Geld, aber als Aufschlag in der Startup-Szene, ein deutscher Konzern, ein deutscher Mittelständler kauft ein deutsches Startup für 1 Milliarde. Das ist eine riesige Nummer. Das wird das gesamte Ökosystem befeuern. Weil, man muss ja auch immer wissen, die große Problematik in Deutschland war ja häufig nicht nur, wo kriege ich halt in späteren Phasen das Geld her? Das hat sich mittlerweile deutlich gebessert. Also man kriegt das Geld aus dem Ausland. Flaschenpost ja auch unter anderem jetzt, vor allen Dingen die letzten Runden, das war ja alles ausländisches Geld, das in das Unternehmen geflossen ist. Und deutsche Käufer gab es halt im Grunde oftmals nicht. Also vor 10 Jahren sprach man noch von einem deutschen Exit, das waren dann irgendwie so 25 Millionen plus, maximal 50 Millionen. Und dementsprechend musste man als deutsches Startups, als Investor, der in Startups investiert hat, hoffen, dass irgendein ausländischer Käufer daherkommt. Das heißt, vielleicht erleben wir hier jetzt auch mal so einen richtig schönen großen Sinneswandel in der Unternehmerszene in Deutschland, dass ich mir das nicht alles von Großkonzernen aus dem Ausland wegkaufen lassen kann. Und was ich vielleicht noch ganz spannend finde, ich habe es gerade gesagt, also in den späteren Runden hat auch Flaschenpost vor allen Dingen Geld von ausländischen Investoren bekommen. Ich glaube, es gibt in Deutschland jetzt den ein oder anderen richtig großen VC, der beißt mal eben in die Tischkante, weil er irgendwie vor 3 Jahren halt nicht in Flaschenpost investiert hat. Und da gibt's einige.
Ja, aber ich glaube, da muss man fair sein. Ich hatte da auch mit VCs gesprochen und zu Anfang, das war es halt auch so, dass die sogenannten, die OMR-Hörer mögen das entschuldigen, die DS-Hörer sind das schon gewohnt, die Anglizismen, die sogenannten Unit Economics, die waren halt, da musste man dran glauben, dass man die besser hinbekommt über eine bessere Auslastung, eine bessere Fahrtenplanung und Skaleneffekte. Weil zu Anfang hat man keine Eigenmarken, man hat dadurch einen geringeren Deckungsbeitrag, man hat noch nicht diese Lieferdichte, dadurch hat man höhere Logistikkosten, man hat noch nicht die Skaleneffekte im Lager und da muss man dran glauben, dass diese Unit Economics mit der Zeit besser werden. Und da ist Vorwerk, die haben das bei HelloFresh geglaubt, als es keiner geglaubt hat und die haben es auch bei Flapo, das ist übrigens, die Insider nennen das nicht Flaschenpost, sondern die sagen immer alle liebevoll Flapo. Vorwerk Ventures hat das auch bei Flapo geglaubt. Und da muss man sagen, ja, das ist ein Investor, der sagt, der ist ja teilweise gar nicht so bekannt, weil die machen nur Consumer, die machen nur Sachen, die sie verstehen. Aber die investieren dann teilweise mit sehr hoher Conviction und dadurch immerhin, ja, Discovery, ja, Jan Depen, super Typ, dieser Brücker mit David Carley, Sherry und Vorwerk, die ganzen ersten Runden zumindest sozusagen dann von deutschen Angel bzw. VCs, die haben jetzt auch den höchsten Return. Aber ja, Alex, du hast recht, danach halt reden wir mit Tiger, mit Hedo Sophia, mit den Portugiesen, mit der Bestseller Group tatsächlich über ausländisches Geld, wobei natürlich Dänemark und Portugal da auch ungewöhnlich sind.
Lass mal ganz kurz was anderes vielleicht einwerfen, weil das ist noch gar nicht klar geworden. Wir sprechen ja immer von Oetker und Brauereien. Ich will einmal ganz kurz sagen, was die alles so haben, weil ich glaube, das irgendwie kennt man ja gar nicht so als Oetker. Bier gibt es ja nicht, sondern es gibt ja Radeberger, das kennt man. Man kennt Clausthaler wahrscheinlich, man kennt Schöffenhofer aus dem Fernsehen, man kennt irgendwie Berliner Kindl, man kennt auch noch, also ich zumindest kenne irgendwie auch noch Kostritzer, also Ur-Kostritzer aus dem Fernsehen. Also wirklich, die haben ein Portfolio an TV-Bieren, an Fernsehbieren. um das einmal zu sagen, weil wir ja gerade darüber erzählt haben, welche Relevanz jetzt irgendwie so Berührungspunkte haben und die abnehmende Fernsehwerbung versus die Verlagerung auf den sozusagen auf den Logistikbereich oder auf die Touchpoints im Supermarkt oder halt im Lieferkontext. Und das sind also alles wirklich Fernsehbiere, die da in dem Portfolio haben. Das nur einmal, um das abzurunden.
Ja, und übrigens ganz spannend, jetzt bevor wir jetzt zum nächsten Thema kommen, wie gesagt, Flaschenpost ist ja von Morgan Stanley beraten worden. Da habe ich natürlich auch mich sofort umgehört, welche Investmentbank hat denn die Oetker-Gruppe beraten? Und da hieß es, die Oetker-Gruppe hat den Deal selbst gemacht. Also daher, Philipp, vielleicht kannst du den Oetker-Chef nochmal in einen Podcast bekommen, dass der nochmal seine Perspektive auf den Deal erzählt. Also auch das finde ich super, dass man halt jetzt dann schon die interne Kompetenz hatte, sicherlich auch durch die Durstexpress-Erfahrung. Da kannte man alle Kennziffern, da wusste man, was die Stellhebel sind. Das heißt, da brauchte man keinen Berater, da konnte man die Due Diligence, also die Überprüfung selbst machen, top. Allerdings, ja, beide Seiten haben dann auch sicher auch, man rät ja immer und sagt, hier denkt man immer die eine Seite Morgan Stanley und die andere Goldman, in dem Fall nur Morgan Stanley auf der einen Seite. Und dann sagt man immer Anwälte, wahrscheinlich Hengeler und Freshfields, das sind die beiden sozusagen Top-Anwaltskanzleien in Deutschland. Und da hatte ich dann recht, ja, Hengeler. Und Philipp, glaube ich, kann man sagen, da ist ja auch ein guter Freund von dir, Partner, hat sozusagen Oetker beraten und Freshfields hat Flaschenpost beraten.
Naja, also ein alter Schulfreund von mir zumindest, lange nichts mehr von gehört, aber der dürfte möglicherweise, wenn er da beteiligt gewesen sein sollte bei dem Deal, in den letzten Monaten sehr lange gearbeitet haben und sehr wenig vom Lockdown mitbekommen haben, genauso wie die ganzen Kollegen da in Bielefeld bei Oetker. Da wird wahrscheinlich auch irgendwie in den letzten Wochen echt lange das Licht angewiesen sein, wenn die es alle selber gemacht haben. Muss man echt sagen. Krass, aber es zeigt, was da teilweise los ist und man unterschätzt dann häufig wirklich da so den Mittelstand. Und ja, also insofern extrem runde Geschichte.
Ja, also nochmal, ich glaube, Glückwunsch an alle Beteiligten. Super Deal für die Flaschenpost Investoren. Natürlich top, top, top von dem Gründer, der seinen zweiten Mega-Erfolg hat. Auch klasse vom Management exekutiert. Ja, wenn man sich die Zahlen anhört, die du vorhin genannt hast, Philipp, und die der Alex genannt hat. Philipp, du hast sie im Podcast rausgefunden. Alex hat sie zusammengefasst. Gigantische Zahlen und smarter Deal sozusagen für die Oetker-Gruppe. Daher top. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, ja, über den Getränkelieferdienst. Und Alex.
Ja, ihr seid total heiß. Also wenn wir jetzt schon mal einmal, wir machen jetzt hier zum ersten Mal eine Premiere und es gibt nicht nur einen Deal, den ihr anschleppt, sondern auch noch direkt irgendwie zwei weitere ganz interessante Geschichten. Eins ist sozusagen das absolute Hip-Thema aktuell in der deutschen Startup-Szene. Ich verfolge es auch mit einem Auge. Ihr sprecht ab und zu drüber, man hört es hier und da. Worum geht's?
Alex, ich glaube, du bist der Berliner. Und es ist das Hype-Thema in Berlin.
Es ist definitiv das Hype-Thema in Berlin. Ich glaube, in der deutschen Startup-Szene gibt es kein anderes Thema als Gorillas. Das ist ein Lieferdienst, der in 10 Minuten, nochmal in 10 Minuten, und das unterbieten sie derzeit noch, mir in bestimmten Bezirken, in bestimmten Straßenzügen in Berlin. Momentan ist das Startup in Mitte, Prenzlauer Berg, in Friedrichshain und in Kreuzberg unterwegs. Die liefern mir zu Supermarktpreisen. Und das sind wirklich Supermarktpreise. Also ich kann die App aufrufen. Ich kann das hier quasi parallel am Handy gerade mal machen. Ich kann die Gorillas-App aufrufen. Ich bin jetzt hier in Mitte. Leider bin ich jetzt im Wedding und die liefern jetzt nicht hierhin. Und kann dann relativ schnell mir Obst, Gemüse, Milch, Eier, Getränke, Snacks und all so ein Zeug in den Warenkorb legen, schnell bezahlen. Das Ganze ist wirklich sehr stylisch gemacht. Die App ist auch komplett auf Englisch. Das heißt, wir reden hier wirklich von einem Hipster-Thema. Ich drücke ab, lege alles im Warenkorb, drücke ab und dann gibt es Leute aus Mitte, die berichten, dass nach 3 Minuten bei ihnen es an der Tür klingelt und die Lieferung da ist. Also das nenne ich mal irgendwie ein Lieferfenster. Also das ist enorm. Seit einigen Tagen sind sie jetzt auch, das ist ganz, ganz neu, in Köln, also in der Südstadt und in Teilen der Innenstadt unterwegs. Das heißt, das ist quasi ein rollender Supermarkt. der vor allen Dingen ja dann auch die Hipster-Zielgruppe, also wie gesagt, die Preise sind relativ supermarkttauglich, aber die Produktauswahl ist schon so, dass man sich sagen muss, das spricht schon auf jeden Fall eine ganz, ganz bestimmte Zielgruppe an. Also jetzt erstmal natürlich irgendwie, sagen wir, Start-up-Szene, Start-Upper und ich will sie jetzt nicht alle Besserverdiener nennen, aber halt Leute, die bestimmte Produkte einfach konsumieren, Bio, Öko und so weiter.
Also so Kondome oder, weiß ich nicht, lange Blättchen, also alles irgendwelche Sachen, die man wirklich in einer sehr besonderen Situation schon mal braucht.
Genau, also das ist wirklich für den schnellen Fernsehabend mit sonstiger Vergnügung hinterher. Das findet man bei Gorillas und es kommt im besten Fall in 3 bis 5 Minuten. Und die Gründer, die das ins Leben gerufen haben, sind zwei ehemalige Leute aus dem Rocket-Internet-Umfeld, Kagan Sümer und Jörg Kattner. Kagan Sümer war, wie gesagt, unter anderem bei Rocket, hat er verschiedene Projekte betreut. Jörg Kagner war mehrere Jahre bei HelloFresh. Das heißt, die kennen sich zumindest so ein bisschen im Segment aus, kennen diese ganzen, haben diese ganzen Netzwerke, die man braucht, um sowas anzuschieben. Sind wirklich noch gar nicht so lange unterwegs, sind das Hype-Thema und haben auch relativ schnell dann erste Investoren für das Projekt gefunden, unter anderem halt den Berliner Super Angel Christoph Mehr mit Atlantic Food Labs. Der investiert ja auch schon seit etlichen Jahren wirklich intensiv und massiv in Food-Projekte. Der ist da relativ früh eingestiegen und auch ansonsten gibt's extrem viele Infos zu dem Startup. Also 50 Mitarbeiter sind alleine auf LinkedIn mittlerweile zu finden. Und das bei einem Projekt, das halt relativ frisch ist, aber die werden halt auch reichlich Mitarbeiter brauchen, um das wirklich halt auch zügig auf die Straße zu bringen. Und mir scheint es so, dass sie halt bestimmte Lieferstützpunkte haben in den einzelnen Stadtteilen von Berlin. Wie gesagt, das sind dann auch nicht immer ganze Bezirke, sondern Teile von Bezirken. Ich kann hier an dem Standort, wo ich gerade im Wedding sitze, nicht bestellen. Aber in Mitte, sagen wir 2 Kilometer weiter, da ist das möglich. Und dementsprechend, das ist eins der Hype-Themen und das haben die Gründer sich jetzt auch nicht irgendwie über Nacht ausgedacht. Es gibt in den USA seit 2013 einen schnellen Lieferdienst, GoPuff. Das ist ein Unicorn. Ich glaube auch Softbank, der wirklich mega Geldgeber, ist da mit drin. Die sind, glaube ich, in über 150 Städten in den USA unterwegs und dementsprechend, wir reden hier über das absolute Hype-Thema, vor allen Dingen halt in der Berliner Startup-Szene.
Ja, ich glaube, vielleicht um das mal einzuordnen für die Hörer. Ja, wir hatten jetzt, was ist der Unterschied, ja, also zwischen Getränken und so einem Supermarktlieferdienst? Der Supermarktlieferdienst ist wahrscheinlich nochmal 3-mal komplexer. Da geht es um größere Produktportfolios, da geht es teilweise um Kühlketten. Da kann man nicht potenziell alles sozusagen, kann man nicht irgendwie alles in ein Fahrzeug tun und sagen, mach jetzt mal eine 3-stündige Tour. Und da gab es schon viele Versuche. Und die ersten Versuche waren alle das Modell, wo es um das sogenannte Picking ging. Das heißt, da hat jemand online bestellt und dann ist sozusagen ein Mitarbeiter von der Firma oder ein freier Mitarbeiter von einer Firma in einen Supermarkt um die Ecke gegangen, hat die Sachen alle gekauft und hat die dann geliefert. Da ist dieses große Unicorn in den USA, die Firma Instacart, die letztendlich die Plattform bereitstellt, die Kundenakquisition macht. Ja, da bestellt jemand, Instacart sozusagen weist es dann einem freien Mitarbeiter zu, so ein bisschen wie so ein Überfahrer in Anführungsstrichen. Der geht in den Supermarkt um die Ecke, da kriegt dann Instacart einen Kickback, 20% ungefähr. Und dann gibt es von dem Kunden noch eine Liefergebühr und der Instacart-Mitarbeiter bekommt dann ein Trinkgeld. Und da war immer die Frage, kann man das kosteneffizient so machen, dass es wirklich nachhaltig ist? Und die Versuche in Deutschland, da gab es auch mal von Rocket einen Versuch, das hat in Deutschland, war die Zahlungsbereitschaft für den Lieferdienst nicht da. Und das hat, und natürlich auch bei einer sehr, sehr konsolidierten Retail-Landschaft, über die wir vorhin gesprochen haben, auch sozusagen der Kickback nicht so einfach zu bekommen. Und daher ist dieses Modell in Deutschland bisher nicht richtig groß geworden. Und dann haben sich in der Türkei gibt es ein Startup, das heißt Getir, und in den USA GoPuff, wo unter anderem mein ehemaliger Arbeitgeber Excel Partners groß investiert ist, haben sich jetzt mit einer großen Differenzierung dieses Modell einen neuen Anlauf, indem man sagt, ich habe ein eigenes hyperlokales Lager. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, ja, das Lager wie so einen kleinen Supermarkt, nur dass da keine Kunden reingehen dürfen. Also ja, so ein bisschen, was die Ghost Kitchen in der Restaurantbranche ist, sind sozusagen dieses hyperlokale Lager für Supermärkte. Und da hat man auch nicht die Auswahl, die man jetzt im Endeffekt in einem normalen Supermarkt hat, sondern man hat ungefähr 1.000 bis 1.500 Produkte. Also statt 23 Marmeladensorten halt nur zwei. Und dadurch kann man A, ein kleineres Lager aufmachen und B, man kann es effizienter betreiben. Und aus diesem Lager heraus, ja, sozusagen, da gibt es dann Leute, die dann die Orders zusammenpacken und dann gibt es wieder andere, die die ausfahren. Und durch das Hyperlokale kann man halt die Lieferzeit dementsprechend optimieren. Und GoPuff hat in der Zwischenzeit 500 solcher hyperlokalen Lager, aus denen dann die Städte beziehungsweise Stadtteile bedient werden. Bei Gettier, wo übrigens auch einer der Investoren global, nämlich Michael Moritz, der General Partner von Sequoia, investiert ist. Die machen das teilweise auch dann nochmal im Franchise-System, wo dann jemand sozusagen das Lager selbst betreibt für die. Das heißt, da gibt es dann sozusagen Franchise-Partner, aber auch da gibt es eine Marke und eine Plattform. Und auch hier ist die Frage, ja, wie groß kann das werden? Und auch da irgendwann für die Konsumgüterhersteller die Fragestellung, ist das für mich irgendwann strategisch relevant in einer potenziellen Vorwärtsintegration, um zu sagen, auch ich brauche die Kundenkontakte. Also daher, vielleicht haben wir hier in 3, 4, 5 Jahren einen Sonderpodcast und sagen, Ferrero kauft die Gorillas. Ja, aber jetzt suchen die erstmal Geld. Und der Alexander hat es ja angesprochen, die erste Runde, der Berliner Super Angel Christoph Mehr. Und jetzt gibt es einen Wettkampf der großen Top-Investoren, wer da jetzt die nächste Runde investieren kann. Der Flurfunk in Berlin sagt, Inside Venture Partners, wahrscheinlich einer der Top 3 weltweiten Growth-Investoren mit, glaube ich, aktuell einem 8 Milliarden Fund, will 30 Millionen investieren. Ja, die scheinen vorne zu sein, obwohl auch angeblich Excel Partners zusammen, potenziell sogar zusammen mit Index, eigentlich dem Wettbewerb von Excel, und noch Koto Management, die wollen angeblich 40 Millionen investieren. Daran sieht man, wie gehypt das Thema ist.
Wie viel Geld auch da ist, ne? Wahnsinn. Also wenn man eine vernünftige Firma hat, ist ja so ein bisschen das, was du häufig sagst, was ich auch sofort bestätigen würde, Alex, ich glaube du auch, ist einfach so viel Geld da, wenn man ein vernünftiges Modell hat und ein glaubwürdiges Team und so. Das sieht man da ja auch. Also echt krass.
Das wird ja dann auch nochmal durch den Flaschenpost-Deal wahrscheinlich nochmal extrem befeuert, weil man jetzt sieht, was auf einmal möglich ist.
Als Makro-Einordnung auf die Szene, ne? Ich meine, wir gucken uns ja auch bei OMR vieles an, ihr guckt euch auch vieles an, aber was man halt sieht, dieses ganze Thema Logistik und im Lebensmittelbereich ist riesengroß. Wir hatten ja vor kurzem hier bei uns nochmal den Picknick-Gründer als Gast im Podcast. Jetzt, wie gesagt, Flaschenpost, total logisch daran anschließend ist jetzt irgendwie Gorillas, GoPuff. Also das sind schon mal Segmente, wo wirklich gerade Gründer, aber auch Investoren extrem hingucken und wo extrem viel Bewegung ist. Das Gleiche gibt es ja auch in den USA, da gibt es schon seit längerem. Am Anfang war das ja hier nicht so sofort angesprungen. Wir haben es gab ja schon vor Jahren diese Versuche auch hier, diese Segmente zu erschließen und es hat nicht geklappt. Und jetzt seit 1, 2 Jahren ist klar, es geht doch auch in Deutschland, auch in dieser, sagen wir mal, sehr, sehr dichten Lebensmittel-Einzelhandelsszene, kann es neue Konzepte geben, kann es Innovationen geben, gerade im Logistikbereich. Und man muss ja sagen, am Ende, obwohl wir jetzt über Flaschenpost und Durstexpress sprechen, als Firmen, die Getränke liefern, am Ende ist ja auch deren Plan, volle Supermarktsortimente oder zumindest ansatzweise volle Sortimente sozusagen zuzustellen. Also es dreht sich hier alles irgendwie um dasselbe Thema.
Ja, und ist natürlich eins dieser Themen, was ja durch Corona, also auch einen Instacart, auch einen GoPuff haben natürlich in den USA durch Covid-19 oder Corona halt profitiert. Ja, das hört sich immer jetzt so ein bisschen komisch an, das zu sagen, aber natürlich E-Commerce, Liefermodelle, klar, da ist auch die Zahlungsbereitschaft gestiegen. Und was mir halt Leute sagen, die sich mit dem Thema GoPuff, Gettier, Gorillas intensiv auseinandergesetzt haben, die sagen mir halt, dass es auch eine Altersfrage ist. Also der der Millennial oder der, sage ich einfach mal, derjenige unter 30, der ist bereit, für den Service zu zahlen, weil die natürlich, die sind nicht groß geworden damit, ich gehe jetzt klassisch in den Supermarkt und kaufe die Familie ein, sondern die sind bereit, die bestellen sich kurz bei HelloFresh ihr Abo, um abends zu kochen, und wenn sie noch was brauchen, machen sie es über die App von Gorillas. Und da wird auch eine neue Generation groß, die viel bereiter ist, diese Services zu nutzen. Dennoch muss man natürlich die Frage stellen, aktuell innerhalb von 2-3 Minuten liefern, aktuell berechnet man auch kaum einen Aufschlag. Das heißt, Gorillas ist natürlich aktuell, man muss ganz klar sagen, irgendwann braucht es eine Lieferfee oder es braucht leicht höhere Preise, um den Service zu refinanzieren. Was Gorillas aktuell sehr clever macht, ist erstmal die Marke, den Hype aufbauen mit einem gigantischen Service und unschlagbaren Preisen, ja, um da sozusagen jetzt sozusagen im Markt, ja, als Marktführer wahrgenommen zu werden. Also eine klassische Strategie zu sagen, zu Anfang nutze ich das Geld meiner Risikokapitalgeber und guck halt, dass ich damit über, ja, Word of Mouth, indem ich sozusagen vielleicht den Euro für 90 Cent verkaufe, eine unglaubliche Welle auslöse. Und es scheint ja auch sehr, sehr erfolgreich zu sein. Wie gesagt, ganz große Investoren wollen da investieren. Und ja, also ich glaube auch Picknick, klar, das ist ein bisschen anderes Modell, ja, mehr so für geplante Bestellungen. Das ist ja für die Hörer, die jetzt den OMR-Podcast nicht gehört haben, das ist ja mehr so das alte Milchmann-Konzept, wo man halt sagt, um die Logistikkosten zu optimieren, fährt das Picknickfahrzeug eine vorgegebene Route ab und senkt damit sozusagen die Logistikkosten der Lieferung und macht damit auch die große Supermarktbestellung, auch wenn es nicht hyperlokal ist, profitabel. Und da sehen wir halt diese ganzen Modelle, die es da gab, die werden jetzt alle leicht optimiert und auch auf Zielgruppen angepasst. Und ja, auch der, wie gesagt, der Lockdown-Light, der jetzt kommt, wird dann auch mal Rückenwind geben. Ich glaube, im ersten Lockdown, da hatten wir auch nochmal versucht, über Rewe Bring Service zu bestellen. Das war schon eine krasse Wartezeit, auch bei Picknick. Und die müssen jetzt alle sozusagen, ja, die können ihr Marketing einstellen und sind trotzdem die nächsten 4 Wochen ausgebucht. Und das zeigt dir, da kommen halt diverse Faktoren zusammen, die da halt im Endeffekt jetzt Rückenwind generieren. Und
aber es ist generell trotzdem auch vielleicht nur deswegen möglich, um nochmal makromäßig drauf zu gucken, weil halt so viel Geld da ist. Denn am Ende sehen wir jetzt was man auch schon bei Uber oder bei WeWork zum Teil im Negativen gesehen hat, nämlich das, was du gerade schon beschrieben hast, dass einfach Investoren so viel Geld geben und vollkommen entspannt zugucken, wie quasi ihr Geld genutzt wird, um Services zu subventionieren, die eigentlich zum aktuellen Status zumindest aus sich selbst heraus nicht profitabel sind. Bei Uber, jede Fahrt wurde de facto quersubventioniert von Investoren, weil es ansonsten einfach sich nicht gerechnet hätte. Bei WeWork, jedes Office wurde quersubventioniert. Diese Firmen waren oder sind bis heute nie profitabel geworden, zumindest nicht im Ganzen. Und das ist jetzt hier wieder genauso. Also da sind halt Investoren bereit zu sagen, okay, nimm halt mein Geld und subventioniere damit die Zufriedenheit oder die ersten Käufer. Das ist schon irgendwie, das hat es ja früher auch so nicht gegeben, dass sowas passieren kann. Und das ist natürlich irgendwo auch dann eine Funktion von so viel Geld im Markt und so weiter.
Ja, klar, absolut. Das ist die Negativzinsen, das ist das Gelddrucken, Geld, was nach Anlagemöglichkeiten sucht, damit die Bereitschaft, Risiko zu nehmen, steigt. Wenn die Alternativanlagen halt nicht so lukrativ sind, da kommt alles zusammen. Ich glaube, die Investoren hoffen alle, dass es jetzt nicht so ausgeht wie bei WeWork. Also ich glaube, man muss sich auch immer fragen, ist das Modell passend für so eine, ich sag mal, Geldflutstrategie? Da muss man aufpassen, also es muss sinnvoll sein für das Modell, dass man später Netzwerkeffekte hat oder Skaleneffekte, dass man Markteintrittsbarrieren schafft, dass man hinterher auch ein bisschen mehr Preismacht hat, und das wird die These sein, ja, dass man halt dann zum Schluss sagt, den Marken sagt, wenn du jetzt vorne sein willst, also liebes Pepsi, wenn derjenige bei entweder bei Flaschenpost oder bei Gorillas nach Cola sucht, und dann lasse ich mir es halt von Pepsi bezahlen, dass ich halt oben stehe. So, indem ich die Berührungspunkte monetarisiere, und das kann ich natürlich immer nur, wenn ich skaliert habe. Und da glauben die Investoren dran. Und daher, also ist auf jeden Fall ein mega spannendes Konsumentensegment, wo wir jetzt nochmal viel Innovation sehen. Aber Philipp, alle guten Dinge sind drei.
Ich muss mal ganz kurz ein, zwei Hörtipps dazu loswerden, weil ich dran denken muss. Ich hatte vor kurzem den Podcast von dem Alex Graf bei Kassenzone gehört mit dem CEO von DM, also von Drogeriemarkt, dem Christoph Werner. Und der hat ihn auch so ein bisschen damit konfrontiert, mit genau der Frage, wie ist denn das jetzt eigentlich? Musst du dir nicht auch Sorgen machen, dass irgendwie jetzt solche neuen Player am Ende dir die Marktmacht wegnehmen und sozusagen, dass demnächst die Leute irgendwie ihre ganzen DM-Produkte, ihre Drogerieprodukte und Lebensmittel, was die da so verkaufen, alle direkt bestellen. Da war der jetzt ziemlich entspannt und hat so gesagt, naja, das mag ja so sein, dass die das vielleicht machen, aber es lohnt sich ja jetzt eigentlich aktuell für keinen der Player, die sind alle noch unprofitabel. Und da hat der Alex Graf gesagt, naja, das haben die Leute von bei Zalando früher auch gesagt. Und dann ist es am Ende anders ausgegangen. Also ist auch ein bisschen die große Frage, geht das jetzt eher in die Richtung Zalando? Oder geht es dann halt auch eher in die Richtung, ich sag mal, Uber, weil die natürlich auch sehr viel wert sind, aber irgendwie bislang trotzdem eigentlich kein Modell haben, wenn man ehrlich ist, dass das nachhaltig funktioniert. Also das ist ja auch so ein bisschen dieses Verrückte im Markt, dass man A, sich entscheiden muss, woran glaube ich, in welche Richtung wird es nehmen, und dass es halt richtig große Firmen gibt, die eigentlich, die auch sogar ja an der Börse notiert sind wie Uber und trotzdem ein Modell haben, wo man bis heute nicht so genau weiß, wie soll das eigentlich richtig gut aufgehen und diesen Wert am Ende rechtfertigen. Also eine verrückte Welt, aber das nur als Abschluss dazu und als Hörtipp, wer sich dafür tiefer interessiert, wie verhalten sich sozusagen stationäre Anbieter im Drogeriemarktbereich oder auch im Lebensmitteleinzelhandel zum Teil, da gibt es bei Kassenzone was zu. Dann jetzt vielleicht zum dritten Thema. Ich hatte jetzt schon mit Interesse im Manager-Magazin gelesen, da gab es ja eine Titelgeschichte. Ich glaube, so ein bisschen geht das ganze Thema jetzt weiter.
Jetzt kommen die großen Namen zum Schluss. Die Zalando-Gründer, Alexander Sanwar, Solarstrom und ein Startup mit einer Bewertung von 300 Millionen. Alex, du hast die Details.
Ich muss einmal noch dann Lukas Gadowski dazu noch zu der Namensriege hinzufügen. Der Spreadshirt und Circ-Gründer, der ist auch noch in das ganze System involviert.
Ja, vor allem der Delivery Hero-Gründer.
Und worum geht's? Es geht um Enpal. Enpal ist ein Startup, das werden wahrscheinlich die allermeisten selbst in der Hardcore-Berliner Startup-Szene kaum bisher irgendwie gehört haben. Es ist das Startup, das Mario Kohle vor einigen Jahren, glaube 2017, gegründet hat. Mario Kohle ist in der Szene relativ bekannt. Er ist der Mitgründer von Around Home. Das war früher mal Käuferportal. Da hatte Lukas Gadowski auch schon vor Ewigkeiten investiert. Mittlerweile gehört das Unternehmen mehrheitlich zu General Atlantic und ProSiebenSat.1 beziehungsweise zur Newcom Group. Mal sehen, wie lange noch. Die dünnen ihr Portfolio auch gerade aus. Aber da gibt es zumindest ein paar spannende Zahlen. Wir haben auf jeden Fall rund 80 Millionen Umsatz zuletzt gemacht. Das ist auch schon 2 Jahre alt, die Zahl. Und dementsprechend, Mario Kohle hat schon mal ein richtig großes Unternehmen mit Käuferportal beziehungsweise Around Home aufgebaut. Und da ging es, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis dann auch zu Enpal. Käuferportal war anfangs eine relativ simple Plattform. Ich brauche zum Beispiel jemanden, der mir eine Küche aufbaut, eine Heizungsanlage oder Fenster oder halt eine Solaranlage. Dann konnte ich quasi über Käuferportal beziehungsweise jetzt Around Home meinen Auftrag aufgeben. Und das Portal hat mir dann, die Plattform hat mir dann 3 bis 5 Angebote geschickt und dementsprechend konnte ich dann das günstigste, das spannendste, das beste Angebot für mich aussuchen und Around Home bekommt dann halt eine Provision, sogenannte Lead-Gen-Modelle also. Und Mario Kohle ist dann auch mit den Übernahmen durch ProSiebenSat.1 halt aus dem Unternehmen raus und hat dann 2017 Enpal aufgebaut und setzt seitdem komplett auf Solaranlagen. Also somit so ein bisschen, er hat sich wahrscheinlich jetzt, würde ich behaupten, ein Segment ausgesucht aus dieser ganzen Around-Home-Thematik, das für ihn besonders spannend ist und hat daraus ein neues Unternehmen aufgebaut. Über Enpal können Hausbesitzer sich in wenigen Minuten Angebote für die Installation von Solaranlagen holen. Und am Anfang war das wirklich der Verkauf. Mittlerweile setzen die auch auf die Vermietung von Solaranlagen. Und relativ früh waren Alexander Sanwar mit Picus Capital und Lukas Gadowski haben investiert und schon damals gab es irgendwie so gerüchtemäßig sehr, sehr viele Infos von einigen wenigen Insidern aus der Branche. Oh, Enpal, das wird richtig groß sein. Schau es dir an, Lukas Gadowski investiert, Alexander Sanwar investiert Und dementsprechend war das ein Unternehmen, das auf jeden Fall immer einen Blick wert war, aber halt relativ still ist, so wie das Käuferportal auch war. Also die haben relativ wenig klassische PR gemacht. Ich glaube, nur zur Rekrutierung von Mitarbeitern sind sie dann irgendwann mal ein bisschen lauter geworden. Die beiden Gründer, wo Mario Kohler zugehört, sind aber auf jeden Fall extrem sympathische Brandenburger Jungs, unterstützen auch ihren lokalen Fußballverein schon seit Jahren. Ich weiß gar nicht, ob das immer noch stattfindet, jetzt mit dem Around Home auch. Genau, und jetzt kommt die große Neuigkeit, was ich relativ ungewöhnlich finde, wie gesagt. Also es ist Picos Capital drin, es ist Lukas Gadowski drin, das heißt, da sind schon sehr wahrscheinlich Millionen geflossen in das Unternehmen. Jetzt kommen drei, in Anführungsstrichen, kleine Angel, die aber ein großes, tiefes Portemonnaie haben. Die Zalando-Macher, Gründer, also Robert Gens, David Schneider und Rubin Ritter, die investieren jetzt in Enpal, und damit haben wir halt das schon gerade beschriebene riesige Szenario zusammen. Also Samwas, Gadowski und die Zalando-Macher, Gründer. Und das ist auf jeden Fall eine richtig große Nummer.
Ja, vielleicht auch da für die Hörer, was macht das Modell so spannend? Also zum einen ist das auch ein integriertes Modell. Enpal macht drei Sachen. Die verkaufen nicht nur die Solaranlage, die finanzieren die auch. Das heißt, man mietet die und darunter liegt halt letztendlich ein Finanzierungsmodell. Und das Dritte ist, die haben natürlich ein Netzwerk von Servicepartnern, die das installieren. Das heißt, für den Endkunden letztendlich, ja, passend zur Zeit, der muss sich um nichts kümmern, der muss nicht eine Einmalzahlung leisten, der zahlt eine monatliche Miete und spart dennoch im gewissen Rahmen Geld. Warum ist das? Da haben sich halt die zugrunde liegenden Wirtschaftlichkeit hat sich geändert, weil natürlich die Strompreise gestiegen sind. Dadurch ist es lukrativer, den Strom selbst zu erzeugen. Und das ist sicherlich auch der Grund, warum sich der Käuferportal-Gründer für das Segment entschieden hat, weil er gesehen hat und nach meinem Verständnis zusammen mit Picos entwickelt, in Anführungsstrichen, also im Dialog mit dem Jeremias Heinrich, sozusagen der linken und rechten Hand von Alexander Samba, da war ja jetzt auch im Manager-Magazin ein längerer Artikel, wie die beiden, also der Alexander und der Jeremias, auf Solarstrom und alternative Energien setzen. Und wieder erwarten, hat man auch gesehen, dass Jeremias, glaube ich, 40-45% an den ganzen Vehikeln hat, also unglaublich viel, wenn man bedenkt, wie die Sambas früher geteilt haben. Und das zeigt ja auch, wie so ein Alexander Samba den Kollegen halt wertschätzt. Und der muss das mit dem Käuferportal-Kollegen zusammen entwickelt haben und geguckt haben, wo kommt der Rückenwind? Und in der Sekunde, wo halt die Energiekosten, die in Deutschland ja aufgrund der, in Anführungsstrichen, Energiewende so teuer geworden sind, dadurch gibt es halt den Anreiz für den privaten Nutzer, sich eine Solaranlage zu beschaffen. Und dann ist immer die Frage, wie mache ich das halt möglichst einfach, indem ich halt sage, keine Vorabzahlung, nur Miete und wir installieren es auch. Alles aus einer Hand. Und das ist der Ansatz von Enpal. Und natürlich hat der Käuferportal-Gründer eine unglaubliche Kompetenz. Wie generiere ich die Leads? Wie generiere ich Leads mit hoher Intention? Und wie konvertiere ich die Leads mit hoher Intention? Wie schaffe ich das? Denn das ist sicherlich dort extrem wichtig, dass diese Mathematik aufgeht. Was habe ich für Kundenakquisitionskosten? Wie kriege ich, welchen Finanzierungsdeal bekomme ich von der Partnerbank? Sicherlich ein Modell, wie übrigens auch bei Gorillas. Wenn die Gorillas ausrollen, müssen sie ja die ganzen hyperlokalen Lager finanzieren. Das ist über Venture Capital komparativ teuer. Das heißt, auch ein Enpal wie ein Gorillas guckt sicherlich auch auf alternative Finanzierungsmöglichkeiten wie Fremdkapital oder Venture Debt. Und ja, mit dem Line-Up, ja, Lukas Gadowski, tiefe Taschen über Delivery Hero, Alexander Samba, ich glaube, viel tiefere Taschen gibt es gar nicht in der deutschen Startup-Szene. Und jetzt halt noch die Zalando-Gründer, die nach meinem Verständnis so jeder ein knappes Prozent, also Rubin Ritter natürlich nicht Gründer, aber sozusagen Top-Management, jeder so ein knappes Prozent haben und dafür halt entsprechend knapp 3 Millionen jeder auf den Tisch gelegt hat, also Bewertung von 300 Millionen. Und der Flurfunk in Berlin sagt, da kommt jetzt potenziell auch noch ein großer US-Investor rein, um das Modell noch weiter auszurollen. Also daher, wenn man dieses einmal hinbekommen hat, wenn man diesen Service, die Finanzierung, die Lead-Gen einmal hinbekommen hat. Und bei NPAL scheinen die KPIs so auszusehen, dass es alles passt. Ja, dann mag das die Bewertung auf den ersten Blick teuer aussehen. Aber wenn die Blaupause passt und man hat ein Top-Team, dann kann man die Blaupause jetzt mega aggressiv ausrollen. Denn die wissen, wie man die Leads generiert, die wissen, wie man die Leads abfließt. Man bekommt die Solaranlage finanziert, man hat das Service-Netzwerk und vor allem kann man halt gucken, in welche Länder man die Blaupause noch ausrollen kann. Natürlich immer mit sozusagen der Fußnote, hängt davon ab, wo die Energiepreise in einem gegebenen Land sind. Und manche VCs sagen mir auch noch zum Schluss, die Solaranlage wird immer nur einen Teil des Stroms liefern können, kann man natürlich auch den Kunden dann einen Vertrag für den restlichen Strom verkaufen. Daher mega spannendes Modell, wenn man sich das so anguckt, die Zalando-Gründer auch mega smart, Rubin Ritter, richtig, richtig intelligent, wie auch Alexander Samwer. Ich glaube, wenn die da bei 300 Millionen investieren, NPAL, meine Wette, das nächste Unicorn, Philipp.
Kann man sich so vorstellen, auch wenn man sich den Gründer anguckt, dass der gerade schon ein bisschen erzählt, es ist alles so am Ende nochmal einer der typischen deutschen Fälle, eine WAU, Studienstiftung, also alle Signale da, die du ja auch gerne anguckst, glaube ich, auf Grün. Ja, vorher 10 Jahre sehr, sehr lange Käuferportal gemacht, mit hoher sogar Nachhaltigkeit, 10 Jahre was zu machen, ist ja auch erstmal ein Wort. Und jetzt halt das. Ich kenne mich mit dem Thema nicht so genau aus, aber ich finde es irgendwie erstmal super erfreulich, dass halt solche Themen, klar, auch natürlich extrem ökonomisch und pekuniär veranlagt, aber solche Themen jetzt in den Fokus geraten. Und ich habe in dem Manager-Magazin Artikel, worum es jetzt, der ja auch ein bisschen sich darum dreht, dass jetzt die, insbesondere Alexander Samwer jetzt so viel nachhaltige Investments macht oder zumindest in Ökostrom und so investiert. Angeblich ja auch, zumindest steht das da, mit dem Ziel, die Welt besser zu machen. Man kann sich das kaum vorstellen, ne, von Leuten, die Jahre total halt hardcore kapitalistisch unterwegs waren und das wahrscheinlich immer noch sind, aber vielleicht lässt sich das ja irgendwie zum Schnitt bringen, in einem gewissen Maße, dass die ihre Kohle und ihr Talent da auch solchen Themen zur Verfügung stellen. Ich kann das nicht genau übersehen, aber es würde mich freuen, wenn es so wäre.
Ja, ich glaube, also ich halte die Samwers ja für unglaublich intelligent und top ausgebildet. Aber wir hatten ja vor kurzem den Podcast Philipp mit dem Florian Rinke zum Thema, ob jetzt die Samwers sozusagen die typischen kölsche Jungs sind, sozusagen empathisch, Leute umarmend und so weiter. Da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Ich glaube, letztendlich parallel investieren sie ja auch in Immobilien und da gab es ja auch schon Berichterstattungen, dass sie da durchaus auch teilweise zu Entmietungen neigen. Also daher, ich glaube eher, dass Alexander Samwer, der brillant ist, erkannt hat, aha, ja, da gibt es Förderung, dadurch steigen auch dann teilweise die anderen Strompreise, dadurch gibt es Rückenwind im Markt, das passt sozusagen, da gibt es großes Interesse dran von Konsumenten, die über Nachhaltigkeit motiviert sind und der Markt ist bisher nicht konsolidiert, der ist teilweise vielleicht auch nicht gut gemanagt, da gibt es Ineffizienzen und dann sagt Alexander Samwer mit dem Jerry Meyers Heinrich, der auch unglaublich intelligent sein muss, da setzen wir uns auf das Thema, ja, und tun auch noch nebenbei was Gutes. Aber ich glaube, der Antrieb der Samwers, das sieht man jetzt auch bei dem Delisting von Rocket, wo ja auch Alexander Samwer über die gemeinsame Holding der Brüder Großaktionär ist, wo man ja auch schon sagen, das hat zumindest ein Geschmäckle. Da sieht man halt, dass, glaube ich, schon der Hauptantrieb, und das will ich glaube, es ist Ihnen auch nicht vorzuwerfen, der Hauptantrieb ist Geld verdienen. Und in dem Fall hat das halt noch den positiven Nebeneffekt. Und bei NPAL ist es das Gleiche. Das ist einfach ein smart aufgesetztes Modell, mit Rückenwind, sowohl von der Bepreisung des Stroms, wie auch von der gesellschaftlichen Nachfrage, das mit einem Top-Team super exekutiert, da kommt dann alles zusammen. Also daher, ich würde da jetzt nicht zu viel reinlesen.
Nein, du hast vollkommen recht. Ich sage das auch deswegen, weil ich einen Artikel halt im Manager-Magazin gelesen habe, war ja auch die Titelgeschichte, oder ist die aktuelle Titelgeschichte. Und da gibt es dann so eine Passage, wo die wohl auch, also das Team hier, dieser Jeremias oder wie auch immer, das genau ausgesprochen wird, also da steht auch drin, dass sein Vater irgendwie Bauer ist in Deutschland, deswegen unterstelle ich mal, der Junge heißt Jeremias und nicht Jeremias, aber man weiß es nicht. Vielleicht hat der Bauer auch einfach gesagt, ich nenne ihn jetzt mal anders, aber jedenfalls dieser Jeremias und der Alexander Samba gehen da wohl laut dem Artikel zu so bestehenden Ökokonzernen hin, Stromkonzernen hin und wollen sich da beteiligen. Und dann sind da teilweise so wirklich so alteingesessene Öko- und sagen wir ideologisch überzeugte Ökostromgründer total überrascht, dass die da aufkreuzen und fragen sich dann halt auch, sind die jetzt hier einfach nur wegen der Kohle oder sind die jetzt hier, weil die irgendwie das Modell spannend finden aus sich selbst heraus, ne? Das ist, kann man sich richtig vorstellen, wie da so ein bisschen so Welten aufeinander prallen. Und da ist halt die Frage, wie weit glaube ich jetzt an einen idealistischen Antrieb? Sicherlich nicht komplett, aber vielleicht ist es zumindest irgendwie eine ganz gute Mischung. Aber
naja, ich glaube, dass der Hauptpunkt ist, glaube ich, dass Alexander Samba unglaublich gut Märkte lesen kann. Häkchen. Glaube ich, dass er auf Themen sehr gute Manager setzen kann. Häkchen. Glaube ich, dass er solche Firmen als aktiver Gesellschafter besser machen kann. Häkchen. Glaube ich, dass er den Markt konsolidieren kann. Ein Häkchen dran. Und ich glaube, das ist die gesamthafte Logik, wo jemand sagt, wie ein Alexander Samba, wo allokiere ich mein Geld auf die Themen, wo Rückenwind ist? Und dann, ich will mich nicht nur da passiv engagieren, ich will das auch gestalten. Und ich habe Zugriff sozusagen auf Top-Gründer, auf Top-Manager, auf High-Potentials. Ja, wenn man sich anguckt, wer bei Picos arbeitet, das sind dann alles irgendwelche ehemalige Mitarbeiter von Top-Beratungen. Wenn man sich anguckt, auch Picos selbst hat jetzt schon über 100 Millionen investiert in verschiedene Firmen. Und ich glaube einfach, das ist die Investitionshypothese. Und das finde ich, macht halt Sinn. Und dann, ich glaube zum Schluss ist es für eine Volkswirtschaft gut, wenn Leute halt sagen, ja, ich will das effizienter machen, ich will hier sozusagen das Thema nach vorne treiben. Und da ist die Motivation, muss auch zumindest immer mit monetär sein, denn alles andere ist auch für eine Gesellschaft nicht nachhaltig. Ja, wenn man sagt, ich mache jetzt eine Firma, die soll eigentlich gar kein Geld verdienen, ja, das weißt du ja selbst, Philipp, ja, auch du musst ja, ich kenne dich ja gut und ich weiß, dass du primär irgendwie, du willst ein toller Arbeitgeber sein, ja, du willst glückliche Kunden haben, du kommst den Kunden entgegen, du willst eigentlich immer gucken, dass alle zufrieden sind und du willst auch was Gutes für die Gesellschaft erreichen. Aber auch ein OMR muss zum Schluss Geld verdienen, damit du deine Ziele umsetzen kannst.
Ja, absolut. Also das ist so. Und aber ich wollte es nur so als Randnotiz einfach erzählen, weil ich das auch so spannend finde, sich auch wirklich so lebhaft vorzustellen, wie da so ein Team aus ultrasmarten so Kapitalismus-Jungs da bei diesen Ökostromgründern.
Aber ich störe mich schon an dem Wort. Du hörst dich in der Zwischenzeit schon fast an wie die Linke im Bundestag. Kapitalismus-Jungs. Das ist doch irgendwie, das sind Unternehmer und Investoren, die Geld verdienen wollen. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht vergessen, dass das unseren Wohlstand treibt. Dass das, was wir verteilen, ja auch erstmal erwirtschaftet werden muss. Und dass wir auch im globalen Wettbewerb stehen und nicht auf der Insel der Glückseligen leben. Und da kann man nicht immer sagen, Kapitalismus pur. Das macht doch, das wirft doch Unternehmer wie dich selbst in ein schlechtes Licht. Das ist ja so im Endeffekt, wenn ich sage, ich will einen Stand im OMR-Festival kaufen und danach laufe ich rum. Boah, der Philipp, Hardcore-Kapitalist, der wollte für den Stand von mir Geld haben. Was für eine Unverschämtheit.
Nein, also so meine ich das nicht, nur weil ja, sagen wir mal, du hast ja gerade selber auch erzählt, dass natürlich rund um diese Immobilienthemen und auch gerade jetzt die Samba-Story, die ja nun sehr beeindruckend ist, die hat ja immer wieder, sagen wir mal, so besondere Auswüchse des Kapitalismus, die man vielleicht wahrscheinlich...
Aber das ist doch falsch. Du sagst schon wieder das. Bevor wir uns jetzt hier zanken, ich fasse nochmal den Podcast zusammen.
Also, ich glaube, wir haben beide denselben Respekt und beide sehen, wie das total sinnvoll ist für die deutsche Wirtschaft, dass es sowas gibt. Also ich glaube, jeder Deal, über den wir hier sprechen, ist indirekt, das ist mir vollkommen klar, von Sambas und deren Erfolgsgeschichte beeinflusst. Also bei Flaschenpost ganz sicher, Gorillas ganz sicher, jetzt bei Endpal ganz offensichtlich, also alles, was groß ist irgendwie, da hängen die mit drin und da haben die natürlich...
Korrekt, also bei Flaschenpost sozusagen hat Cherry investiert, ja, Christian Mehrmann, Philipp Dames waren vorher bei Zalando von den Sambas gemacht, Gorillas, Ex-Mitarbeiter von Rocket, beziehungsweise HelloFresh von den Sambas aufgesetzt, Endpal, jetzt Alexander Samba sozusagen war der erste Investor und Ökosysteme entstehen natürlich auch durch Leute, die teilweise mal die Tür eintreten. Ist das dann immer hübsch? Nein, aber ist es gut dafür? Zum Schluss muss man sich fragen, überwiegt das Gute oder Schlechte? Und beim Schlechten muss man halt gucken, dass man da dann dem halt Einhalt gebietet. Aber, bevor das jetzt hier ausartet, mega, mega Erfolg.
Ja.
Die Oetker-Gruppe kauft für 1 Milliarde Flaschenpost. Ein deutsches Start-up, was noch kein Geld verdient, ja, wird von einem deutschen Mittelständler in Anführungsstrichen für 1 Milliarde gekauft. Und es macht Sinn und es ist richtig, es schafft die Berührungspunkte, um 2 der 4 Geschäftsbereiche der Oetker-Gruppe sozusagen in Anführungsstrichen abzusichern. Top. Dann Gorillas. Ist es das Flaschenpost von morgen? Hyperlokale Lieferung von Lebensmitteln innerhalb von 10 Minuten. Das heiße Thema wäre klar in der Berliner Blase the hottest shit, um den Anglizismus zu verwenden. Und da stehen jetzt die top angelsächsischen Investoren Schlange und wollen da investieren. Wir werden von Gorillas noch mehr hören. Und alle guten Dinge sind 3. Das Dream Team ist zurück. Denn Alexander Samwer hat für Rocket immer Zalando betreut. David Schneider, Robert Gentz, Alexander Samwer schätzen sich unglaublich. Jetzt noch dabei natürlich Rubin Ritter. Und zusammen sind sie jetzt alle investiert bei Enpal, vertikal integrierter Anbieter für Solarlösungen. Da ist die Finanzierung mit drin, da ist der Service mit drin, da ist die Installation mit drin. Und spannendes Modell von einem der deutschen Top-Gründer wird es gerade ausgerollt. Wir haben gehört, da kommt auch demnächst noch ein US-Investor, um noch mehr sozusagen Gas geben zu können. Daher Top-Nachrichten. Alex, wir freuen uns hier bei Philipp, den OMR-DS-Insider-Podcast-Sonderausgabe, denn das ist der größte Exit des Jahres. Und man darf nicht unterschätzen, was das für Konsequenzen haben wird, dass die Oetker-Gruppe für 1 Milliarde Flaschenpost kauft. Alex, das Schlusswort gehört dir. Und ich sage nochmal, alle Hörer, die jetzt das cool fanden, über Geschäftsmodelle sich zu unterhalten oder zuzuhören, die sich dafür interessieren, alle 2 Wochen, also liebe OMR-Hörer, alle 2 Wochen machen das der Alexander und ich im DS Insider Podcast. Man muss fair sein, es gibt nicht jedes Mal solche Monsternachrichten wie heute, aber ab und zu haben wir mal richtig Top-News im Gepäck. Alex, zum Schlusswort.
Und diese Monsternachricht wollten wir natürlich mit möglichst vielen Leuten da draußen teilen. Deswegen haben wir uns entschieden, hier den OMR DS Insider Podcast zu machen. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben ja eine ganz neue Dynamik gesehen untereinander. Dementsprechend vielen Dank für die Möglichkeit, unsere exklusive Nachricht vom richtig gigantischen Flaschenpost-Exit hier über den OMR-Kanal auch zu verbreiten. Und ja, vielen Dank dafür.
Sehr, sehr gerne. Männer, cool, dass ihr da wart. Ich glaube, Alex und ich, wir gehen jetzt in den normalen Sonntagsrhythmus über. Sven muss sich jetzt erstmal wieder ein bisschen locker machen. Der braucht jetzt noch 2 Stunden. Es ist richtig heiß. Eigentlich schade, dass wir jetzt aufhören müssen, wo Sven auf Betriebstemperatur angekommen ist. Aber wie gesagt, wir werden es wird neue Podcasts geben. Es gibt, glaube ich, ganz viele Hörempfehlungen, jetzt, die hier entstanden sind. In dem Sinne, Männer, vielen Dank und schönen Restsonntag.
Bis dann. Tschüss.
Und tschüss.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.